Agentic AI ist mehr als nur ein neuer Marketingbegriff. Es ist der Übergang von der Assistenz zur Autonomie. Zusammen mit Harald Henn ergründen wir, wie KI-Agenten durch Planung, Reasoning und Systemzugriffe komplexe Aufgaben eigenständig lösen. Dabei beleuchten wir das gesamte Agentic AI Universe und die notwendigen Hausaufgaben für Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du wieder zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Nicht jedes CX-Problem ist ein Tool-Problem und nicht jedes Tool passt zu jedem Zeitpunkt. MoveXM hat verstanden, dass Organisationen auf ihrer CX-Reise an völlig unterschiedlichen Punkten starten, egal ob kulturell, strukturell oder datenseitig. Für Einsteiger bietet das neue, vordefinierte Paket einen schnellen, wirksamen Start ohne konzeptionelle Überforderung. Reife Organisationen hingegen profitieren von der hochintegrierten Enterprise-Lösung, die maximale Individualisierung, analytische Tiefe und Einbindung in bestehende Tech-Stacks ermöglicht. Ob niederschwelliger Einstieg oder komplexe Ausbaustufe, MoveXM liefert die passende Plattform für messbaren Business-Impact, effizient, bewährt und 100% DSGVO-konform. Alle weiteren Informationen zu den Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. Jeder Tech-Anbieter spricht heute von Agentic AI. Jeder echte oder vermeintliche Thought Leader betont, dass die klugen Agenten jetzt aber wirklich mal game-changing sind. In dieser Folge geht es auch um Agentic AI, aber eine Nummer kleiner. Das Thema ist aber wichtig. So wichtig, dass der aktuelle CX Trendradar in einem gesonderten Kapitel ausführlich und sehr lesenswert das Agentic AI Universe beschreibt. Denn hinter dem Hype verbirgt sich eine fundamentale Änderung der Interaktion von Kunden mit den Unternehmen. Und spätestens wenn Kunden ihre eigenen Agenten losschicken, um Probleme zu lösen, müssen Unternehmen ihre Strategie grundlegend überdenken. Deshalb spreche ich heute mit Harald Henn, der zusammen mit Nils Hafner den CX Trendradar jährlich erstellt. Wir klären, wie Agentic AI im Marketing und Service bereits heute für Entlastung sorgt und warum die AI Readiness über den künftigen Erfolg entscheidet. Dabei werfen wir auch einen genauen Blick auf die Risiken und die notwendige Rolle des Menschen in einem automatisierten Prozess. Harald Henn beobachtet seit Jahren die technologischen Entwicklungen in der Dachregion und weiß genau, wo Unternehmen heute stehen und wo sie morgen sein müssen. Seine Leidenschaft für die Übersetzung von Technik in geschäftlichen Nutzen macht ihn zum idealen Gesprächspartner. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Harald. Hallo Harald, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo lieber Peter.
Harald, du bringst seit nunmehr 7 Jahren mit Nils Hafner den CX Trendradar für die Dachregion heraus. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was der Trendradar ist und wie ihr dabei vorgeht?
Der Trendradar ist im Prinzip ein Reifegradmodell, so wie das andere Reifegradmodelle auch sind. Es ist auch ganz klassisch unterteilt in 3 Kategorien, People, Process, Technology. Und wir haben 20 Trends identifiziert, von denen wir glauben, dass CX-Manager, Verantwortliche diese Trends kennen sollten. Und jeder Trend ist dann abgebildet. Wo steht der? Ist das Vision? Ist das Akzeptanz, Standard, Commodity, wie auch immer? Und dadurch, dass wir das jedes Jahr fortschreiben, ist das eine prima Orientierungshilfe für Entscheider zu sagen, mit diesem Trend sollte ich mich beschäftigen. Der hat sich enorm dynamisch weiterentwickelt und es gibt andere Trends, die dann vielleicht eher stagnieren. Und da kann ich mir durchlesen, warum, wieso, weshalb. Das ist so die Kurzfassung, wie der Trendradar funktioniert. Und wie kommen wir zu den Ergebnissen? Wir unterhalten uns mit Partnern, mit Technologiepartnern, unseren Businesspartnern. Wir lesen Studien, so wie das jeder Analyst durch auch tut, jede Menge davon. Wir unterhalten uns mit anderen Branchenkennern und über alle Branchen hinweg oder fast alle Branchen hinweg. Und dann stecken wir unsere Köpfe zusammen und gucken, was ist da passiert, wie ordnen wir das ein. Und dann das Endergebnis ist dann die Trendradar-Jahresausgabe.
Ich kenne euch ja beide ganz gut und ich weiß, dass dein fachlicher Schwerpunkt im Trendradar vor allem auf den technischen Themen liegt. Und das macht dich ja zum idealen Ansprechpartner für das Thema, das wir heute haben. Nur für die Zuhörer, woher kommt denn eigentlich diese persönliche Neigung zu diesen Technikthemen?
Das in meinem vorigen Leben, ich war ja nicht immer Berater, in meinem vorigen Leben war ich Marketingmanager für amerikanische Softwarefirmen und zuletzt für Dell Computer in Deutschland. Das heißt, schon von Berufswegen muss ich eine Technikaffinität haben, sonst kann ich kein Marketing für Software oder für Hardwarefirmen machen. Und ja, natürlich entspricht es auch meiner persönlichen Neigung. Mich interessiert, was können Unternehmen damit anfangen und wie bekomme ich das übersetzt, was die Entwickler sich ausgedacht haben. Das finde ich absolut faszinierend.
Wir sprechen heute über das Thema Agentic, hatten wir vereinbart. Mhm. Auch deshalb, weil Agentic eigentlich in aller Munde ist, bei jedem Tech-Anbieter, in vielen Unternehmen. Jeder ist, was noch vor ein paar Jahren einfach nur KI war, ist heute Agentic AI. Und ihr habt, weil das so wichtig geworden ist, im Trendradar etwas getan, was ihr da auch eigentlich jedes Jahr immer mal wieder macht, dass ihr eine neue Dimension reinbringt. Mhm. Und diesmal ist das die Dimension Agentic AI Universe. Ich finde das super. Das Thema ist nur ein bisschen komplex. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir uns ja heute erstmal nur auf dieses Thema fokussieren, obwohl viele andere Themen auch im CX-Trendradar drin sind. Aber ich glaube, das ist richtig und wichtig, damit wir da eine gewisse Klarheit schaffen können. Fangen wir ganz einfach an. Wie definierst du denn Agentic AI in einem Satz?
Ich habe es noch kürzer geschafft. Ich habe ja im Vorfeld geguckt, welche Fragen du mir stellst. Ja. Und dann kam mir der Gedanke, das ist AI mit Procura. Also das ist AI, okay, das muss ich jetzt nicht mehr erklären. Was heißt Procura? Das ist ein System, was autonom, autark agiert und ein bestimmtes Ziel verfolgt. Also das ist der Unterschied zu den AI-Systemen vorher. Dieses System, die neuen Systeme verfolgen ein Ziel und haben Handlungsvollmacht. Handlungsvollmacht heißt, sie können autonom, autark auch bestimmen, welche Anwendung sie aufrufen, was sie tun, um dieses Ziel zu erreichen. Die Generation vorher war rein regelbasiert. Also sie haben das getan, was man ihnen aufgetragen hat. Jede kleinste Abweichung der Regel hat dazu geführt, dass das System gestoppt hat. Also AI mit Procura, meine etwas, wie sagt man, bildhafte Übersetzung dessen, was es ist.
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn du sagst, die vorherigen Systeme, meinst du die ganz klassische Automation? Die halt einfach
ganz klassische Automation.
Wir machen das jetzt so, nur so. Und wenn du das abweichst, dann machst du es einfach falsch. Oder dann bricht's ab.
Beispiel jetzt, du hast eine Kaffeemaschine bestellt und jetzt stellen die im System fest, der Vorlieferant hat nicht geliefert. Regelbasiert heißt, mit AI oder ohne AI bekommst du eine E-Mail, die Lieferung verzögert sich, wir haben das System im Moment nicht auf Lager. Das ist nicht zufriedenstellend für dich, es ist besser als gar keine Antwort. Ein AI-Agent würde Folgendes machen, es würde gucken, wer bist du? Peter Pirner? Kenne ich den Peter Pirner? Ist er in der Datenbank? Ja, ist ein VIP-Kunde sogar. Oh, dann sollte ich mir Mühe geben. Das System schaut eigenständig, ob in anderen Lägern diese Kaffeemaschine verfügbar ist. Ja, sie ist verfügbar. Es stellt nur fest, die Versandkosten sind um einen wesentlichen höher als das, was man dir gesagt hat, was du auch bestellt hast. Und jetzt macht das System Folgendes. Es entscheidet eigenständig auf Basis deines VIP-Status, dir dieses aus dem anderen Lager zu besorgen, an dich zu schicken und schreib dir noch ein freundliches E-Mail, dass die Versandkosten zulasten des Hauses gehen und dass das Unternehmen dir viel Spaß mit der neuen Kaffeemaschine wünscht. Das ist Agentic AI.
Damit es das tun kann, habt ihr gesagt, gibt es eigentlich vier Kernmerkmale oder vier Kernfunktionalitäten, weil das entsteht ja nicht einfach so, sondern es muss ja in einem bestimmten Rahmen sich abspielen. Was sind diese vier Kernmerkmale? Und kannst du die kurz beschreiben?
Ja, ich mache das nochmal am Beispiel meiner Kaffeemaschine jetzt. Also das System muss planen. Welche Schritte muss ich durchführen, damit Peter seine Kaffeemaschine bekommt. Ne? Also ich muss diese Komplexität in einzelne Schritte aufteilen. Ich muss ins CRM, ich muss nachgucken, wer du bist. Ich muss ins ERP, ob die Kaffeemaschine da ist. Ich muss den Versand veranlassen. Viele kleine Schritte, das, was ein Mensch im Übrigen auch tut. Ein anderer Schritt ist analysieren, reasoning. Also ich muss verstehen, was du möchtest und aus welchem Kontext heraus du agierst. Das ist das Planen. Das dritte ist, ich muss auf Systeme zugreifen. Ich kann ja nicht losgelöst im Raum jetzt einfach etwas tun, sondern ich muss auf Systeme zugreifen. Das ist das CRM, wo du als Kunde hinterlegt bist. Das ist ein Inventur oder ein ERP-System. Es gibt APIs, die etwas mit Kontext und E-Mail-Personalisierung zu tun haben und, und. Und wenn es ganz gut funktioniert, hat das System auch noch so etwas wie ein Gedächtnis. Das weiß, du bist Peter Pirner, damit du beim nächsten Mal nicht deinen ganzen Sermon wieder neu aufsagen musst. Das sind so die 4 wesentlichen Merkmale von Agentic AI.
Und jetzt sprechen wir von einem Agenten, der diese 4 Merkmale hat.
Jetzt sprechen wir von einem Agenten, genau.
Ihr macht daraus jetzt gleich mal das Agentic AI Universe. Mhm. Wie weit darf man das jetzt? Ein Universum ist ja unendlich groß. Wie weit fasst man das denn?
Ja, beim Universe geht es darum, dass ein Unternehmen spezialisierte Agenten hat, also einer ist eher für die Personalisierung, die Ansprache zuständig, der nächste für Betrugserkennung, wie auch immer, der nächste ist eher für den Customer Service und diese ganzen Agenten müssen ja orchestriert werden. Und das heißt, ich habe mehrere Agenten, die in einem Konzert wie in einem Philharmonieorchester zusammenarbeiten, unterschiedliche Aufgaben haben und wenn so richtig gut funktioniert, alle an einem Strang ziehen, um das Ziel, dir deine Kaffeemaschine zuzusenden, dann erfüllen. Das ist das Universe. Achtung, auf der Unternehmensseite. Uns ist wichtig zu betonen, dass es auch Universe für den Kunden gibt. Das ist die Kundenseite. Auch das gehört für uns zum Universe mit dazu, weil Kunden setzen heute auch Agenten ein. Vielleicht nicht so spezialisiert und so ausgefuchst jetzt wie die Unternehmen, aber auch die haben Agenten, die sie nutzen und einsetzen.
Die Kunden kommen wir gleich noch im Detail, weil wir uns mit der Customer Journey beschäftigen. Aber vorher würde mich noch interessieren, über Agentic AI wird so viel kommuniziert aus den Marketingabteilungen raus und aus den, ja, vor allem von den Technologieanbietern logischerweise. Wie viel Marketing-Blur oder wie viel Marketing-Nebel siehst du da heute in der heutigen Kommunikation? Und gibt es auch Elemente, wo du sagst, die sind eigentlich schon da? Und die können wir als Kunden eigentlich auch schon heute, wenn es implementiert ist, solide und verlässlich erleben?
Ich würde mal jetzt ganz frech und dreist behaupten, also die Unfugrate liegt bei jenseits der 80%. Wir haben jeden Tag neue Begriffe, neue LLMs, neue Dinge, die jetzt wichtig sind, die ein dieses Lieblingswort Game Changer sind, was ich absolut hasse. Und wir müssen immer, selbst die Leute, die sich von Berufs wegen jeden Tag damit beschäftigen, können ja nicht davon ausgehen, dass der Vorstandsvorsitzende einer AOK-Krankenkasse sich jetzt jeden Tag mit LLMs und RAG und weiß der Kuckuck was beschäftigt. Das heißt, die werden absolut überrollt von jeden Tag neuen Begriffe. Die Begriffe werden zum Teil nicht erklärt. Was haben sie für einen Nutzen für das Unternehmen? Wo liegen die Risiken? Und das ist im Moment eine Sache, die wir mit großer Sorge betrachten, dass da im Moment ein Hype entfacht wird, der nicht richtig eingeordnet wird, wo die Konsequenzen, die Auswirkungen nicht richtig beschrieben werden. Zweiter Teil deiner Frage, gibt es Dinge, die wir heute nutzen können? Ja, wir können Dinge sehr gut nutzen im Unternehmen. Es gibt diese Co-Piloten oder Agent Assist, wie auch immer die heißen. Und wir haben ja im Moment immer noch das Phänomen, 60-70% aller Kundeninteraktionen im Unternehmen laufen übers Telefon. Also wir reden hier im Moment über die letzten 3-5%, machen aber 80% Wirbel um diese letzten 3. So, aber das Hauptvolumen der Interaktion, wenn ich bei einer Versicherung anrufe, ist das Telefon. So, wo können wir das nutzen? Ich kann einem Mitarbeiter einen Assistenten an die Hand geben und kann sagen, also der Kunde fragt nach einer bestimmten Police, nach einer Absicherung und. Ich kann als Mensch nicht so schnell suchen und relevante Informationen finden. wie AI. Ich kann auch nicht so schnell ein Gespräch zusammenfassen und in die Kontakthistorie des CRMs schreiben. Also es gibt viele nützliche Dinge, da kann ich das Gespräch, sagen wir mal, um 60-70% der Zeit kürzen, habe mehr Zeit für den nächsten Kunden, kann mich mal um andere Dinge kümmern. Und der Assistent im Hintergrund erledigt die Aufgaben schneller, kompetenter und zuverlässiger, als ich das als Mensch tun kann. Das ist eine extrem nützliche Anwendung, die ich heute schon nutzen kann, die funktioniert, die stabil ist. Und der Kunde kriegt noch nicht mal davon was mit, dass eventuell da AI im Hintergrund ist, weil AI arbeitet dem Menschen zu. Das ist eine Sache, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann vom Nutzen für die Unternehmen als auch für den Kunden.
Lass uns nochmal einen Perspektivwechsel machen auf jemanden, der eben außerhalb des Unternehmens steht, nämlich der Kunde. Und als ich mich genauer mit der Thematik auch dank des Trendradars beschäftigt habe, ist mir eigentlich nochmal so richtig klar geworden, dass die klassische Customer Journey, wenn man es zu Ende denkt, ziemlich disruptiert wird. Mhm. Das passiert jetzt nicht morgen und das passiert noch nicht für jeden Kunden und auch nicht für jede Customer Journey. Aber es hat das Potenzial, dass eine Customer Journey sich komplett verändert. Mhm. Wenn wir uns das mal überlegen, die Kaffeemaschine wurde bisher intern angesteuert, weil wir festgestellt haben, wir haben keinen Kaffee mehr auf Lager. Mhm. Wenn wir jetzt aber raus aus dem Unternehmen gehen und uns den Anfang der Customer Journey beim Kauf von Produkten vorstellen. Welche Dinge gibt's denn da heute schon und wie relevant ist das?
Also ich fange mit den Dingen an, die man uns schon seit 10 Jahren gesagt hat, dass sie gehen, aber die gehen bis heute nicht und das ist auch Unfug. Also mein Kühlschrank stellt fest, der Joghurt ist leer und mein Schrank sagt, also der Kaffee ist alle, um bei meiner Kaffeemaschine zu bleiben. Also das ist Blödsinn. Das wird so schnell nicht passieren, weil zig Millionen deutsche Haushalte werden nicht ihren Kühlschrank ändern und ihre Kaffeemaschine, damit sie dann in Zukunft das machen können. Aber was sehr wohl geht, meine Kaffeemaschine ist defekt, die hat ein Leck unten. Meine liebe, gute XYZ-Marke. Ich brauche eine neue. Was ich jetzt tun kann, ist sehr viel schneller und sehr viel zielgerichter zu sagen, ich brauche wieder einen Kaffeevollautomaten. Der soll schwarz sein, von der Höhe nicht größer als, damit er noch da hinpasst, wo die alte jetzt hinpasst. Ich will ein gutes Mahlwerk haben, am liebsten eins von, so wie die alte Kaffeemaschine, soll nicht mehr kosten als und. Und mit diesem gezielten Suchauftrag kann ich jetzt Perplexity, ChatGPT, Gemini, irgendein System losschicken und sagen, so, jetzt such mir mal, wo du das findest und vergleiche mal die Preise und sag mir, wie die Verfügbarkeit ist. Das kann ich heute schon tun. In den USA kann ich auch zum Teil schon dann direkt sagen, ja, wenn du das gefunden hast, dann bitte bestellen und direkt bezahlen. Also es gibt die Anbindung mit Visa-Card. Das wird auch, denke ich mal, in diesem Jahr auch in Deutschland wird es die ersten geben, die dann den kompletten Prozess bis inklusive Zahlungsabwicklung anbieten, sodass man einen Agenten damit beauftragen kann, für mich als Kunde einzukaufen.
Und gibt es Zahlen, du hast ja auch drumherum recherchiert, gibt es Zahlen darüber, wie stark das heute schon genutzt ist, welche Relevanz das hat für die Unternehmen, wie die Unternehmen darauf reagieren, besprechen wir später nochmal, aber jetzt einfach nur, wie viele Menschen das heute schon einsetzen in Deutschland und vor allem, wie man die beschreiben würde, sind es die jungen Wilden, die das einfach mal ausprobieren oder geht das durch alle Altersgruppen oder?
Es sind ja in erster Linie die Jüngeren, das ist bei vielen Technologietrends so, dass sie das zuerst ausprobieren, das war bei Facebook so, das war bei Instagram so, irgendwie mit Zeitverzug kommen dann auch die Silver Surfer und andere dazu, die das ebenfalls benutzen. Die Kurve ist extrem steil ansteigend, also 20%, 30%, 40%, also wirklich von links unten nach rechts oben, extrem steil, exponentiell die Kurve, die heute schon Perplexity, ChatGPT, Gemini benutzen, um genau das zu tun, Suchanfragen zu starten oder sich etwas erklären zu lassen. Nach was muss ich suchen, wenn ich mir ein neues E-Auto kaufe? Was ist da wichtig in der Beurteilung und. Das nimmt immer mehr zu, hat eine wahnsinnige Konsequenz für die Unternehmen, weil das klassische Suchmaschinenmarketing jetzt überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Also zunehmend nicht mehr funktioniert, weil wenn ich nicht verstehe, wie ein Kunde sucht. Jetzt sind wir beim Thema Job to be done, wunderbare Brücke zur CX. Was will der Kunde erreichen? Was ist ihm wichtig? Wenn ich das nicht verstehe, wie Kunden ticken bei meinen Produkten, dann habe ich meine Webseite nicht darauf ausgerichtet. Die ist dann ganz anders strukturiert. So, wenn jetzt Perplexity Gemini auf meiner Webseite vorbeikommt, dann wird sie sagen, nee, mit der Seite hier kannst du gar nichts anfangen. Da ist nicht das drauf an Informationen, was mein Herr und Meister im Hintergrund gerne hätte. Also gehe ich zur nächsten Webseite. Das heißt, der Auftrag wird dann dort platziert, wo der AI-Agent dann auch die Informationen findet, die er als Auftrag mitbekommen hat. Das hat eine wahnsinnige Relevanz. Algorithmische Unsichtbarkeit könnte man sagen. Also wenn ein Unternehmen dann irgendwann da nicht aufpasst, ist es für AI-Agenten unsichtbar.
Und das ist jetzt eigentlich noch die Phase der Recherche. Wenn ich jetzt einen Agenten die Prokura auch noch für den Kauf gebe, muss ich den ja eigentlich noch viel mehr in meinem Sinn trainieren, weil manchmal will ich eher, geht's nur nach dem Preis, manchmal geht's vor allem um die Qualität. Die Systeme, die du geschildert hast, erlauben heute ja eigentlich noch nicht den autonomen Abschluss eines Kaufs. Aber gibt's solche Systeme bereits?
Also die Systeme sind alle vorbereitet, autonomer Abschluss. Die warten jetzt nur noch darauf, dass sie dann den Zahlungsabwicklung, dass sie das tun dürfen. Und dann können sie auch den Kauf komplett abschließen. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Kunden ticken mal so und mal so. Und die Systeme sind noch nicht heute in der Lage, dass sie, also bei den Privatnutzern jetzt, dass sie sich daran erinnern, wie du tickst. Das heißt, du musst jedes Mal neu eingeben. Das ist mir wichtig, das ist mir nicht so wichtig und, und. Das wird kommen, aber im Moment ist das noch nicht so. Du musst es jedes Mal neu eingeben irgendwo. Du musst deinen Prompt, deinen Auftrag an den AI-Agenten sehr genau formulieren, dass er in deinem Sinne handelt irgendwo. Also wenn dir bestimmte Dinge wichtig sind, also ein bestimmtes Design oder bestimmte andere Dinge, dann musst du dem System das mitteilen. Ansonsten nimmt er ausschließlich die Kriterien, die du ihm mitgegeben hast. Und dann kriegst du Ergebnisse, wo du sagst, bin ich nicht so ganz happy und ganz zufrieden mit dem Ergebnis irgendwo. Das wird noch ein Punkt sein, dass dieses, auf Unternehmensseite geht das, aber noch nicht auf der Privatseite, dass ich meinen Agenten so trainiere, dass ich ihn nicht jedes Mal neu instruieren muss, was mir wichtig ist. Das wird
dann erst kann ich es auch gleich entscheiden. Dann kann ich es gleich in dem Augenblick selber entscheiden.
Genau. Also das wird noch kommen, dass ich meinen Agent, dass ich den so konfiguriere, trainiere, dass er sagt, ich hab's verstanden. Du hast es mir jetzt dreimal gesagt, was dir wichtig ist. Also wenn du eine Kaffeemaschine willst oder ein technologisches Gebrauchsgut, sind dir folgende Kriterien wichtig. Bei anderen Dingen sind sie unwichtig.
Also mein Bauch sagt mir, dass das so eine Entwicklung ist, die Verlagerung der Kaufentscheidung wie der Kühlschrank. Also die Recherche mache ich noch, aber ich glaube, die Kaufentscheidung, da möchte ich dann schon lieber selber nochmal am Schluss drauf schauen. Oder siehst du typische Kaufentscheidungen, wo du schon ein Potenzial dafür siehst, dass man das in großen Umfang an Agenten verlagert?
Also ich denke mir so Gebrauchs- oder Verbrauchsgüter irgendwo. Ich brauche regelmäßig Kaffee. 1 Kilo, bestimmte Sorten, mild, nicht zu viel Säure und. Ich habe wirklich keine Lust, jedes Mal neu zu recherchieren, wo gibt's jetzt den XYZ mit der blauen Verpackung und den 2 Säuregraden, wo gibt's den gerade günstig? Beim Kaffee schwankt extrem, je nachdem, wer Sonderangebot hast. Da kann ich einem Agenten sehr wohl sagen, du pass mal auf, einmal im Monat brauche ich 2 neue Packungen und wenn du irgendwie einen Preis erwischst, der unter 13 Euro liegt, dann kaufst du das jetzt, Punkt, Ende, aus. Für diese Dinge ja, also für andere Dinge, also Kaffeemaschine würde vielleicht auch noch gehen, aber bestimmte andere Dinge wird der Mensch immer sagen, nicht. Würde ich ganz gerne vorher noch mal einen Blick drauf werfen, weil was ich dir nicht gesagt habe, ich möchte aus bestimmten Gründen keine AEG. Habe ich dir nicht gesagt, ich habe mal damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe dir nur gesagt, welche Kriterien wichtig sind. Die könnten aber auf den AEG jetzt zutreffen. Aber dass ich schlechte Erfahrungen vielleicht mit AEG, mit Bosch, mit Siemens gemacht habe, habe ich dir vergessen zu sagen. Also ich kann ja nicht alles, was in meinem Erfahrungskopf hier oben drin ist, kann ich ja nicht im System mitteilen. Das wird nicht gehen. Insofern glaube ich, wird der Mensch sagen, den letzten Schritt würde ich ganz gerne selber noch mal entscheiden.
Also ist der Prokurist nicht allein zeichnungsberechtigt, sondern er braucht die
Deswegen zweite. Deswegen habe ich ja Prokurist gesagt, weil ein Prokurist hat. Ein Prokurist ist kein Geschäftsführer, also er kann bestimmte Dinge eigenmächtig, aber bei bestimmten Dingen sagt der Chef, du, da reicht eine Prokura nicht.
Jetzt haben wir den Kauf uns angeschaut, aber wir beide wissen, dass die Service Journey in vielen Branchen mindestens genauso wichtig ist wie die Kauf Journey, weil die darüber entscheidet, dass ein Kunde bleibt. Und auch da verändert sich ja die Customer Journey für Endkunden aus Sicht, aus deren Perspektive ein wenig. Was siehst du da für Entwicklungen?
Zum Teil auch für die Unternehmen eine positive wie auch besorgniserregende. Mhm. Wir haben im Moment immer das Phänomen in den Callcentern, Contactcentern, miserable Erreichbarkeit, 20, 30 Minuten Warteschleife und dann noch inkompetente Mitarbeiter, die überhaupt nicht mit meiner Frage zurechtkommen. Also, was machen die Kunden? Die nutzen jetzt schon ChatGPT, Gemini, Perplexity und sagen, also meine Kaffeemaschine leckt unten, das ist das Modell und so weiter. Kann mir jemand, oder was kann eine mögliche Fehlerursache sein? Ne? Und wenn dieses System oder dieses Wissen schon im Netz irgendwo ist, auf YouTube, weil irgendein Privatbastler da schon sein Video reingestellt hat, wie man das unten reparieren kann mit Bordmitteln, dann wird mein Agent das finden, wird sagen, du, das ist nicht so ein großes Problem, das ist ein kleiner Plastikschlauch, den kriegst du da und da, der kostet, weiß ich nicht, 1,50 €. Das ist so ein typisches Problem bei dieser Kaffeemaschine mit diesem Modell, brauchst keine neue Kaffeemaschine, Schlauch auswechseln, gut ist. Und wenn Kunden mal festgestellt haben, dass sie sehr schnell eine kompetente Antwort kriegen, dann werden sie sagen, warum soll ich noch irgendwo anrufen im Customer Service für irgendwas, wenn ich sowieso in der Warteschleife verhungere? In der Zeit kann ich 3 Kaffeemaschinen repariert haben und noch meinen Rasenmäher und was auch immer irgendwo. Also das wird sich groß ändern. Heißt im Umkehrschluss für die Unternehmen, sie sind irgendwann mal möglicherweise entkoppelt. Und wenn ich dann im Customer Service nicht mehr mitkriege, wo Kunden mit ihren Produkten ein Problem haben, dann werden sie ihr Produkt nicht verbessern. Sie werden irgendwann auch keine Neuabschlüsse mehr tätigen, weil der Kunde sagt, das habe ich woanders gefunden. Das hast du gar nicht mitbekommen, liebes Unternehmen. Und ich habe im Internet auch gesehen, dass dann ein vergleichbares Modell dieses Problem mit dem Leck unten an dem Gummischlauch nicht hat, ne? Oder dem Plastikschlauch. Also Unternehmen müssen was tun, müssen die Unternehmen so aufbereiten, dass der Agent, den der Kunde losschickt, auch auf meiner Unternehmensseite vielleicht diese relevanten Informationen findet und abruft irgendwo.
Jetzt sind wir schon eigentlich an der nächsten Schnittstelle, nämlich dem Unternehmen. Wenn ich jetzt weiß, es ändert sich von außen kommend einiges, auf was müssen sich denn Unternehmen auf jeden Fall und ganz dringend unbedingt einstellen, was jetzt ausgelöst ist durch die Entwicklungen der KI-Agenten?
Also was ich jedem empfehlen kann, ist so eine AI-Readiness-Check. Bin ich als Unternehmen überhaupt vorbereitet auf den Einsatz von AI? Wie laufen meine Prozesse? Wie laufen Eskalationen? Wie laufen Entscheidungen? Wo ist mein Wissen abgelegt? Auf Excel-Files, in PDFs, wie auch immer. Was passiert, wenn ein Agent nicht weiterkommt? Wohin muss eskaliert werden? Wie sieht das aus mit dem Thema Governance? Muss bei diesen Informationen ein Mensch drüber schauen, bevor ich die Informationen an den Kunden gebe und, und. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo ich als Unternehmen schauen muss, wie gut bin ich überhaupt vorbereitet, bevor ich mit irgendwas anfange. Weil ansonsten laufe ich Gefahr, ich fange mit was an, kriege keinen ROI, weil der Agent sagt, du, mir sind die Hände gebunden. Dein Wissen ist in PDFs, in Excel. Das, nicht böse sein, aber damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Hättest du mal vorher Knowledge Graph installiert, wäre es besser. Hättest du mir das Wissen zur Verfügung gestellt, würde ich auch die richtigen Antworten geben. Also den Readiness-Check, den würde ich auf jeden Fall vorher machen. Weil dann weiß ich, bevor ich anfange, irgendeinen Chat-Voicebot zu installieren, habe ich noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Die werden mich Geld und Zeit kosten. Vorher sollte ich das nicht tun, weil der Agent wird nie richtig mit voller Kraft arbeiten können und die Kunden erhalten Ergebnisse, wo ich sage, nicht gut.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die KI-Readiness. Mhm. Und ganz ehrlich, was du da geschildert hast, das sollte jedes Unternehmen, hätte das eigentlich schon längst tun sollen, ja, bei der Einführung eines CRM-Systems, ja, bei der Überarbeitung des Customer-Service-Systems. Das ist ungefähr, einer müsste halt mal aufräumen.
Wirklich größtes Murmeltier.
Genau, im Prinzip ist das eine der Grundvoraussetzungen, nur hat es eben jetzt sehr viel größere Konsequenzen, indem ich Agenten losschicke. Und die Tragweite von der Entscheidung, Agentic AI auch im Unternehmen zu nutzen, kann sich ja unterschiedlich entwickeln, je nachdem, wie stark ich das integriere. Ich finde, ihr habt was sehr Schlaues gemacht. Ihr habt eine ganze Reihe von Szenarien beschrieben, wie sowas eigentlich sich in der Realität entwickeln könnte. Mhm. Unterstellend, dass wir eine gewisse KI-Readiness im Unternehmen schon mal haben. Beschreib mir doch mal so ein ganz einfaches Szenario, auf das die Unternehmen eigentlich heute schon reagieren müssten und eigentlich müssten sie es schon im Griff haben. Was wäre das zum Beispiel?
Das war dieses von dir angesprochene Beispiel mit dem Co-Piloten. Das ist also, ich kann ja unterscheiden zwischen Mensch-Mensch-Kommunikation, CX, dann kann ich sagen Mensch plus AI, also sowohl auf der Unternehmensseite wie auf der Kundenseite. Und dann gibt's noch dieses Szenario, Agenten untereinander. So, und dieses Mensch plus AI, sowohl auf der Unternehmens- wie Kundenseite, das ist im Moment das Lohnenswerteste, weil das auch den Erfahrungen der Kultur des Unternehmens noch am nächsten kommt. Das andere wächst Ängste und Besorgnis und ist für viele überhaupt nicht beherrschbar. Aber ein Mitarbeiter, der einen AI-Assistenten, einen Co-Piloten, wie immer das Ding von den Herstellern auch benannt wird, nutzt, kann relativ schnell gute Ergebnisse erzielen, weil der Assistent ihm dann hilft, Gespräche zusammenzufassen, Informationen zu suchen. Das ist relativ schnell umsetzbar und bringt auch relativ schnell an ROI.
Immer unter der Voraussetzung, dass der Assistent richtig trainiert ist und kontinuierlich weiter richtig trainiert wird.
Das ist immer Voraussetzung.
Wie weit waren denn die Gesprächspartner, die ihr hattet? Ihr vertestet das ja auch immer dann an realen, nennt das Leuchtturmprojekten. Wie weit waren denn da die Unternehmen, die ihr im Detail analysiert hattet, genau bei der Implementierung dieser Systeme? Also Mitarbeiter plus Assistent trifft auf Kunden plus Assistent.
Relativ weit. Was natürlich, muss man jetzt aufpassen, also wir haben 7, 8 Leuchtturmprojekte immer drin. Das ist jetzt nicht immer unbedingt repräsentativ. Also mit aller Vorsicht, aber die Unternehmen, die wir hatten im Gespräch, sind an der Stelle relativ weit und haben auch relativ schnell festgestellt, dass Mitarbeiter es sehr gut akzeptieren und als Entlastung fühlen und ihre eigene Arbeit aufgewertet wird. Was dann natürlich auch für die Employee Experience und Mitarbeiterzufriedenheit eine enorme Hebelwirkung irgendwo hat. Also wenn man sich dann anschaut, dass Mitarbeiter ihre Arbeit aufgewertet sehen und sich kompetenter fühlen und mehr Wertschätzung entgegengebracht wird, hat das einen enormen Effekt. Das funktioniert in aller Regel sehr gut. Was auch gut funktioniert, ist Mensch plus AI im Marketing, also der Mensch überlegt sich etwas, eine Kampagne, eine Ansprache eines bestimmten Kundensegments und das AI-System sagt, ja, ich suche dir mal raus, wie viele Kunden mit dem, was du da möchtest, überhaupt vorhanden sind in der Datenbank. Ich kann den Inhalt für dich personalisieren. Ich kann dir eine mehrstufige Kampagne dazu konzipieren. Ich erstelle dir auch Textvorschläge, was du wann, wem, wo mitteilen sollst. Und wenn du willst, führe ich die ganze Aktion für dich auch automatisiert durch, inklusive was passiert, wenn ein bestimmter Kunde reagiert, wie sieht das Folge Ansprache aus und der Mensch konzentriert sich auf die Kreativität und das Konzept und. Auch das funktioniert relativ gut und ist schon relativ weit
vorgegangen. Ich sorge dafür, dass wir immer mit unserem Designsystem die Brand Guidelines einhalten. Das ist ja die Pest schlechthin. Und wenn das einem einer abnimmt, das ist ein Traum.
Ja, wenn man sich überlegt, Kampagnenunternehmen dauern heute zum Teil Tage und Wochen. Abstimmung, Koordination, Wissen zusammensuchen, zur IT gehen, machen wir mal eine Selektion und. Das sind schon oft sehr zeitraubende manuelle Prozesse. Also da kann die AI das wirklich komprimieren, diese Zeit irgendwo. Mhm. Und ich bin sehr viel schneller draußen auf dem Markt und ich als Mitarbeiter in der Fachabteilung kann mal das tun, was ich eigentlich immer schon mal tun wollte, kreativ Dinge ausprobieren, gucken, was geht nicht und. Das konnte ich vorher in der Form nicht, weil ich ins operative Tagesgeschäft mit Selektion und so weiter einfach zu tief abtauchen musste.
Mhm. Da muss ich natürlich auch so ein kreativer Kopf sein, weil sonst fällt mir da jetzt auch nicht so viel ein. Und im Zweifel ist dann die KI auch wieder kreativer als jemand, der mit einer durchschnittlichen Kreativität ausgezeichnet ist. Das ist immer so mein Argument mit, jetzt können wir endlich die kreativen Dinge tun. Das setzt halt voraus, dass du auch ein kreativer Kopf bist. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf das zurückkommen, was Unternehmen jetzt tun können. Und ich glaube, wir sollten auch nochmal in die einzelnen Phasen der Customer Journey gehen, weil es unterschiedliche Dinge wahrscheinlich gibt. wenn wir beim Marketing bzw. bei der Suchphase von Kunden ansetzen. Was können Unternehmen tun, um relevant für fremde Agenten zu bleiben?
Ich glaube, was Unternehmen heute schon tun können, ist, das Potenzial von unstrukturierten Daten zu nutzen für eine Analyse. Was will mein Kunde? Aus welchem Kontext agiert er und so weiter? Also unstrukturierte Daten sind eine wahre Goldgrube. Konnten bisher ohne AI nicht genutzt werden, weil als Mensch versuchen, durch 3 GB von Chatverläufen durchzugehen und rauszufiltern, was Kunden wollen, ist ein Unding, geht nicht. Das können Kunden im ersten Schritt schon tun. Und wenn ich verstehe, was Kunden wollen, aus welchem Kontext sie agieren, was ihnen wichtig ist, dann habe ich für die Customer Journey schon ein paar ganz wesentliche Grundlagen geschaffen, die ich vorher nicht hatte. Also ich weiß, was Kunden wichtig ist entlang der Journey. Ich weiß, wie sie suchen. Ich weiß, wie sie agieren und, und. Das kann ich heute schon tun. Ich kann auch mit AI voraussagen, was wäre der nächstbeste Schritt, den ich mit diesem Kunden tun sollte, predictive. Ich habe bewusst das Wort Next Best Offer nicht gewählt, weil ich da auch eine Entwicklung sehe, die ich nicht immer so toll finde. Next Best heißt für viele immer, oder kann ich ja mehr Up- und Cross-Sell, also produktzentriert den Kunden totschlagen. Das ist auch nicht das, was Kunden wollen. Kunden stehen morgens nicht auf und sagen, so, was kaufe ich denn heute ein? Oh, heute kaufe ich mir die Kaffeemaschine ein. Also das ist eher selten. Next Best Offer heißt, was wäre der nächste beste Schritt, um diesem Kunden das Leben einfach zu machen, um ihn zu einem zufriedenen Kunden zu machen und. Das kann was ganz anderes sein als ein Produktangebot. Auch das kann ich mit AI machen, kann die Customer Journey damit verbessern und so weiter. Und riesengroßes Thema ist Personalisierung. Ich benutze bewusst nicht Überpersonalisierung, weil das ist ein Begriff, den Nils und ich beide nicht mögen. Hyper heißt über, also es gibt ein Überschallflugzeug, aber was bitte ist Überpersonalisierung? Entweder es ist personalisiert oder es ist nicht personalisiert. Also ich kann Personalisierung betreiben. Das sind 3 Bereiche, wo ich auch in der Customer Journey für Kunden wirklich was Gutes tun kann, wo der Kunde sich wertgeschätzt fühlt. Er wird nicht mit irrelevanten Informationen zugeschüttet und er bekommt das, was ihn interessiert und was für ihn wirklich wichtig ist.
Und jetzt haben wir noch das Problem, dass wenn ein Kunde ein LLM nutzt, eine Antwort auf seinen Job to be done zu bekommen, muss ich als Unternehmen ja auch was tun. Was wären da die Schritte, damit ich überhaupt noch relevant in diesen anderen LLMs vertreten bin?
Auch da brauche ich diese Analyse. Ich muss mir diese Anfragen anschauen. Was steht da drin? Wenn der Kunde sich zu erkennen gibt, was er nicht unbedingt zwangsweise tun muss, wenn er ein Neukunde ist, Interessent ist, dann muss ich mir angucken, welcher Kunde kommt da mit welchen Intents an, mit welchen Absichten, also etwas zu kaufen, eine Serviceanfrage zu starten und. Und die Information muss ich analysieren und muss gucken, was ist jetzt für die Kunden wichtig? Die kommen nicht an mit, wie früher, Produktsuche, Kaffeemaschine von De'Longhi, Magnifica S, das tun sie nicht, sondern ich suche ein System, mit dem ich sehr heißen Kaffee produzieren kann, der auch einen Milchaufschäumer hat und. Also sie kommen mit dem an, was in ihrer täglichen Lebenswelt passiert. Da kommt ein Produktname nicht zwangsweise drin vor. Wenn ich aber als De'Longhi noch relevant sein will, muss ich diese Suchanfragen von Systemen, von Kunden verstehen und muss sagen, Kunden suchen nach einem System, was folgende Merkmale aufweist. Erstens, zweitens, drittens. Und das muss ich entsprechend in dem Content meiner Webseite abbilden. Ansonsten bin ich dann unsichtbar.
Wir hatten es jetzt beim Kauf, beim Kunden schon als Thema, dass man eine zweite Unterschrift braucht. Bei Unternehmen heißt das dann Human in the Loop. Ist Unternehmen eigentlich klar, was das konkret bedeutet, in welchen Prozessen und was muss denn da eigentlich konkret geregelt werden, damit ein Human in the Loop sinnvoll auch arbeiten kann?
Ich glaube, es ist Ihnen generell bewusst, dass Sie das tun müssen, tun sollten. Da wird schon allein der Datenschutzbeauftragte ein ernsthaftes Wort mitreden bei einer Versicherung, wo er sagte, das schickst du so nicht raus, weder durch einen Menschen noch durch einen AI-Agenten. Aber ich glaube, dass vielen Verantwortlichen die Komplexität der Prozesse, wo an welchen Stellen etwas durchs Unternehmen läuft, wie im täglichen Leben etwas bei einer Versicherung eskaliert wird, wo man den Prokuristen fragt, also den menschlichen jetzt, das ist vielen nicht so bewusst. Die müssen durch dieses ganze Dickicht an Prozessen, an Abläufen und Kompetenzen, an Arbeitsregeln, da gibt es ja auch viele Regelwerke, die sind zum Teil auf Papier. Da müssen die überall durch, weil der Agent wird sagen, ja, jetzt stehe ich hier an der Kreuzung und du hast mir aber nicht gesagt, wie ich mich jetzt verhalten soll. Soll ich es alleine tun? Könnte ich. Oder soll ich jetzt jemanden fragen? Und wenn ja, wen soll ich fragen? Und weiß derjenige, den ich fragen soll, denn überhaupt jetzt, was er mir für eine Antwort geben soll? Ich glaube, dass es den Unternehmen in der Tragweite und Konsequenz noch nicht bewusst ist.
Und dann haben wir jetzt noch gar nicht darüber geredet, dass man im Zweifel ja auch noch Regeln bräuchte für die Sachen, die nicht formal schon strukturiert sind, was ja ein Human in the Loop im Prinzip mit persönlicher Entscheidung, das nehme ich jetzt mal auf meine Kappe, auch regeln würde. Das hat man wahrscheinlich im Zweifel dann erst für zukünftige Systeme im Kopf, oder? Ich meine, das unterschätzt man ja auch.
Deswegen, glaube ich, sind die Unternehmen gut beraten, sich ausgesuchte Use Cases zu nehmen und zu schauen, wie verhält sich das denn jetzt in der Praxis? Also es gibt einen wunderbaren Fall von der Allianz in Australien. Die haben das Projekt, das heißt Nemo. Die haben die Schadensbearbeitung vollautomatisiert. Klammer auf, ja, da gibt's ein Human in the Loop, Klammer zu. Und wenn man sich das genau durchliest, dann stellt man fest, das war ein Rattenschwanz an Dingen im Prozess, Redesign, in Regeln, nochmal kommunizieren an die Mitarbeiter und. Das ist nur ein Prozess von vielen in der Versicherung. Ja, es funktioniert, ja, es hat sehr viel Geld gekostet, ja, es hat eine große Zeit gedauert, bis es umgesetzt ist und es wird auch seinen ROI produzieren. Aber das ist schon dann ein großes, komplexes Projekt, was das Unternehmen dort initiiert hat und umgesetzt hat.
Das ist ja schön, dass wir bis nach Australien schauen. Der CX Trendradar konzentriert sich ja auf die Dachregion und dann genaue Statistiken weiß ich, gibt's nicht. Aber so dein Gefühl, in welchen Bereichen sind denn die Unternehmen in der Dachregion heute technologisch bereits relativ gut aufgestellt und wo wird eher ausprobiert und erprobt?
Also gut sind die Unternehmen aufgestellt beim Thema Marketing Automation, Personalisierung, was auch daran liegt, dass die Marketingleute innovationsfreudiger oder experimentierfreudiger sind mit den Dingen. Und die hatten einen großen Leidensdruck, weil personalisierte Kampagnen ohne AI wird schwierig irgendwo. Und da stellen wir fest, auch in den Leuchtturmprojekten aus dem letzten Jahr und im Jahr davor, da sind wir, glaube ich, generell gut aufgestellt, weil auch die Systeme in der Lage sind, eine Fachabteilung schnell an die Hand zu nehmen, mit Templates, mit vorgefertigten Dingen, so dass ich als Fachabteilung kein IT oder schon gar nicht ein AI-Experte sein muss, um mit dem System arbeiten zu können. Also das funktioniert wunderbar und da haben wir auch schon einen relativ guten Fortschritt irgendwo. Und das Zusammenspiel zwischen Kundendatenbank, CDP, Marketing Automation, Analytics funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, das sind wir ganz gut. Und das andere Thema ist Service Cloud. Also das ist eine Urdomäne, CX Cloud, wo wir auch schon relativ gut sind irgendwo, weil es historisch gewachsen ist. So, jetzt kommt noch der AI-Assistent oder Copilot obendrauf. Ich glaube, da sind wir auch nicht so schlecht. Und bei manchen anderen Dingen, da sind wir noch im Stadium, wir müssen damit experimentieren, wir müssen einen Prototyp machen, wir müssen es verstehen, wie das funktioniert. Da sind wir noch nicht so weit aufgestellt. Aber Marketing Automation, Personalization Automation sind wir ganz gut. Bei Conversation Automation glauben viele, dass sie gut aufgestellt sind, bis sie erst feststellen, also die Bots kommen relativ dann schnell an ihre Grenzen, Klammer auf, weil wir sie nicht wirklich gut aufgesetzt haben irgendwo.
Oder eben zum Teil auch nicht richtig gepflegt haben, was gerne ja auch unterschätzt wird.
Sie werden nicht weiterentwickelt, sie werden nicht gepflegt. Es gibt keine selbstlernenden Systeme. Also sorry, ich muss das schon als Menschenorganisation gucken, wo liegt das Wissen. Und da haben viele den Aufwand auch ein bisschen unterschätzt. Und wir haben auch noch zu viele von diesen, von der Generation 1 rein regelbasierte Bots unterwegs, die alle jetzt irgendwo vor die Pumpe laufen irgendwo, die nicht weiterkommen.
Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, wie schätzt du die Zukunft von der Kasse? Also wie ändert sich die Customer Experience durch die Agentic AI in den nächsten Jahren? Was wird besser werden und wo werden wir uns eher auch auf größere Probleme als Kunden nochmal einstellen müssen. Also Probleme, die wir vielleicht noch gar nicht im Griff haben.
Also ich glaube, dass wir für die relativ standardisierten Anfragen bei Bestellungen, Statusabfrage zu Bestellungen, Schadensbearbeitung, da werden wir große Fortschritte erzielen irgendwo, weil wir jetzt auch den Leidensdruck haben, schlechte Erreichbarkeit und Fachkräftemangel und. Das wird besser werden. Und wenn man sich anschaut, wo investieren die großen Unternehmen genau in diesen Bereich, das wird besser werden. Worin eine Chance liegt, ich hoffe, dass die Unternehmen das dann auch begreifen, ist diesen Freiraum, den sie dann schaffen, dass sie den bitteschön nutzen für, ich nenne das Human Premium. Wir hätten jetzt ja die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn Harald und Peter, die beide bei mir im Contact Center arbeiten, sich nicht immer mit diesen blöden Statusabfragen rumärgern müssten, dann könnten sie jetzt ja Beziehungspflege machen mit den Kunden, ne? Und könnten sich, ohne auf die Uhr zu schauen, sich einem Kundengespräch mal widmen und könnten gucken, was ist für ihn wichtig, wo haben wir Produkte, die wir nicht anbieten, aber der Kunde gerne hätte. Also wirklich eine Premium-Beziehungsqualität dort zu implementieren, wo der Kunde sagt, manchmal will ich einfach mit Peter reden. Nicht, weil jetzt das System nicht auch durch AI lösbar wäre, aber jetzt möchte ich einen Mensch haben, weil ich mich nochmal versichern möchte, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe oder weil es mich emotional belastet, wie auch immer. Da will ich nicht mit der AI reden. Also da sehe ich eine große Chance drin. Ich hoffe, dass sich das entwickelt und die Unternehmen da auch eine Chance drin sehen, das dann zu tun. Im Moment liegt der Fokus auf Kosteneffizienz, Menge erstmal, versuchen zu beherrschen, die großen Volumina. Aber ich hoffe, dass die Zukunft dann die Chance, die sich da durch den Menschen ergibt, dann nutzt und ergreift.
Worauf freust du dich als Kunde am allermeisten?
Genau, auf das, auf Human Premium.
Alles klar. Wo
das Frage kommt, also ich würde mich riesig freuen, wenn ich mit dem Unternehmen mal sofort durchkomme und wenn ein Mitarbeiter sagt, so, wie kann ich dir jetzt helfen? Was liegt an? Was wolltest du immer schon mal von mir wissen? Also so wie das Zappos, Ritz-Carlton und viele andere tun, die sagen, du bist jetzt im Mittelpunkt, lieber Harald, und das, was dich interessiert, dafür nehme ich mir jetzt alle Zeit der Welt. Mein Callcenter interessiert mich überhaupt nicht mit der Uhr im Hintergrund und wie lange wir jetzt miteinander quatschen, sondern die Beziehung zu dir als wertvoller, wichtiger Kunde steht jetzt im Mittelpunkt und wir beide quatschen jetzt einfach. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Kunden einfach mal quatschen wollen, ne?
Herzlichen Dank, lieber Harald. Ich glaube, wir haben ganz viel zu Agentic AI heute lernen dürfen.
Danke dir. Ich bedanke mich bei dir, lieber Peter.
Das war Harald Henn, Geschäftsführer von Marketing Resultant und zusammen mit Nils Hafner Herausgeber des CX Trendradars 2026 für die Dachregion. Den Link für den kostenfreien Download findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, lass einfach ein Like da oder empfehle sie auf Apple oder Spotify Podcasts weiter. Meine Gäste und ich freuen uns sehr darüber. In 14 Tagen gibt's wieder eine neue Folge. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.